Einmal Startup und zurück. Heute beleuchten wir in einer Folge alle Phasen eines erfolgreichen Startups mit unserem Gast Kelvin Devereux. Viel Spaß!
Recruiting neu gedacht. Film meets HR. Step-up-Film meets Topf und Deckel. Zwei Experten, ein Podcast. Über neue Wege, wie sie das richtige Personal finden und modernen Input zum HR-Management. Mit Karl Hacker, Geschäftsführer der Topf und Deckel Personalberatung. Tobias Beer und Florian Seiler, den Geschäftsführern der Recruiting-Videoproduktion Step-up-Film. Und jetzt viel Spaß beim Step-up-Podcast.
Willkommen zu einer neuen spannenden Folge aus unserem Step-Up-Podcast. Heute haben wir auch einen neuen spannenden Gast bei uns. Ich begrüße sehr herzlich Kelvin Devereux.
Hallo und danke, dass ich dabei sein darf.
Hallo Kelvin. Ich freue mich ja heute ganz besonders. Es ist ja eine Folge aus der Kategorie Unternehmergeschichten. Für mich insofern was Besonderes, weil wir unwissend oder halbwissend eine besondere Beziehung haben in dem Sinne, dass deine Mutter ja mit mir arbeitet und unser Finance Management übernommen hat. So haben wir uns ausgetauscht und sie hat ein bisschen von dir erzählt. Wir gehen ja in eine ähnliche Richtung mit Startups. Da habe ich viele interessante Geschichten gehört, eben noch ein bisschen nachgelesen. Den Mann würden wir gerne bei uns im Podcast sprechen wollen. Von dem her super, dass du bei uns bist.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch und ich glaube, wir werden eine tolle Folge aufnehmen können.
Sehr gerne.
Super. Das bringt mich natürlich dann auch schon zur ersten Frage. Sag mal, Kelvin, wie hast du denn eigentlich angefangen? Wo kommst du her? Erzähl doch mal ein bisschen was von dir.
Ja, also grundsätzlich habe ich schon sehr früh mit Unternehmertum einiges zu tun gehabt. Meine Eltern haben, als ich 6 Jahre alt war, schon ihr erstes Unternehmen gegründet zusammen tatsächlich. Dementsprechend meine Mutter war auch schon seit sehr langer Zeit in dem Unternehmerischen tätig. Und dadurch habe ich schon gemerkt, dass das eigentlich was Spannendes für mich ist. Und dann später in der Schule gab es dann auch Projekte, wo man ein eigenes Unternehmen gründen konnte. Und das habe ich dann in der Oberstufe auch getan. Da haben wir dann einen Wanderführer durchs Würmtal aufgestellt. Das war total lustig, haben wir dann verkauft. Haben damit tatsächlich auch schon Gewinn gemacht. Also tatsächlich nennt sich das Projekt Junior. Da verkauft man dann 90 Aktien oder muss dann halt 90 Aktien loswerden. Darf immer nur eine selber maximal kaufen. Der Rest muss wirklich unter die Leute gebracht werden. Und dann mit diesem Kapital muss man dann tatsächlich ein Produkt auf den Markt bringen, produzieren und dann bewerben, verkaufen. Und dann am Ende der 1,5 Jahre oder 1 Jahr, je nachdem wie es läuft, muss man dann das Unternehmen auch wieder liquidieren. Und das war natürlich ein sehr cooler Ansatz. Haben wir unserem Wirtschaftslehrer damals zu verdanken gehabt. Und da habe ich richtig gemerkt, Unternehmertum liegt mir. Das macht mir richtig viel Spaß. Wie kommt man überhaupt erstmal auf die Idee? Was wollen wir machen? Und dann auch die Umsetzung tatsächlich, die Supply Chain aufbauen. Wie macht man dann das, dass die Qualität trotzdem passt, dass es überall eine gleiche Qualität gibt? Und eben bei diesem Entrepreneurship-Stipendium, das hieß Management, gibt es immer noch, da habe ich das erste Mal wirklich eine Teamarbeit festgestellt, wo alle an einem Strang gezogen haben. Da waren wir zu viert. In einem Team haben ein Innovationsprojekt gemacht für Infineon damals und haben Teamwork zusammen auf die Reihe gebracht, die ich so nicht kannte, weil jeder 100% gegeben hat. Ich meine, wir haben eine höhenverstellbare Kopfstütze gebaut. Wir haben ein 3D-gedrucktes Kameragehäuse gebaut. Wir haben alles Mögliche und das innerhalb von 2 Monaten. In diesem Team habe ich dann auch einen von meinen Mitgründern tatsächlich kennengelernt. Mit dem habe ich richtig gut harmoniert und der hatte eben auch einen guten Bekannten. Und so kamen wir dann zusammen. Die zwei hatten eine Idee. Die haben sie mir gepitcht. Ich fand das cool. Ich kannte den anderen Gründer überhaupt nicht. Fand aber die Idee cool. Und dann haben wir einfach gesagt, gut, das machen wir. Normalerweise ist das ein Ansatz, der nicht unbedingt gut geht bei vielen Startups. Du kennst die andere Person gar nicht und sagst einfach, wir machen das. Aber in dem Fall hatten wir wahnsinniges Glück. Bis heute einer meiner engsten Freunde. Das hat sich extrem gut entwickelt über diese Zeit.
Finde ich ganz spannend. Wie lange war das Gründerteam nur unter sich?
Zu dritt waren wir tatsächlich 6 Monate. Und dann haben wir unseren vierten Mitgründer sozusagen kennengelernt, den Professor Dr. Scheer. Der hat uns einfach nochmal vorangebracht, weil er einfach die Kompetenz und vor allen Dingen die Credibility hatte. Das Core-Team bestand immer aus uns dreien, weil wir einfach eher gearbeitet haben. Ich meine, der Professor Dr. Scheer, der hatte halt selber ja einen Job. Ich meine, er hat dann die Führung der sportmedizinischen Abteilung beim Balgrist in der Uni Zürich sozusagen übernommen. Also der hatte einen Fulltime-Job. Der konnte da nicht so extrem operativ bei uns mitarbeiten. Das heißt, das Core-Team war tatsächlich wir drei für 6-7 Monate.
War die Idee eures Startups da schon vorhanden oder hat sich die dann erst entwickelt in diesem Zeitraum?
Die Idee war tatsächlich schon von Anfang an in gewisser Weise da, bevor ich tatsächlich sozusagen dazu kam, also in eine Rohform. Phil und Adrian, das sind meine beiden ersten Mitgründer sozusagen, hatten diese Idee, basierend auf mehr Analyse, den Körper besser zu verstehen. Adrian war früher beim Formel-1-Team von Ferrari teilweise, da war er Riesenfan, hat dann zwar selber eher im Sales bei Ferrari gearbeitet, aber hat das halt auch mitbekommen, dass die sehr andere medizinische Behandlungen erfahren haben als jetzt ein normaler Mensch. Die haben auf alles gecheckt, die haben, keine Ahnung, Beta-Blocker, was weiß ich, was alles bekommen, die haben extrem viel auf minimalsten Punkten in der Gesundheit gearbeitet. Daher wollte er das halt auch mal selber machen, weil er immer sich schon optimieren wollte und immer fitter sein wollte und was weiß ich was. Hat dann gemerkt, ja, das geht eigentlich gar nicht, weil da gibt es ein paar Ärzte, die bieten das für ein paar tausend Euro an vielleicht, aber so für den Normalo kriegst du das nicht wirklich so hin. Außerdem weißt du nicht, was du überhaupt alles überprüfen solltest und wo sollten dann überhaupt diese Werte drin sein. Und so kam dann die Idee zustande, dass man das doch den Leuten zugänglich machen könnte. Also wirklich einfach so diese personalisierte Analyse und das bessere Verständnis des eigenen Körpers. Damit sind die zwei dann sozusagen schon mal gestartet.
In welchem Alter waren die?
Ja, 22, 23.
Okay.
Sowas. Ja, 24, 25.
Sind im Alter Welten.
Ja, genau. Also Phil hat angefangen, da war er 22 bei Lilium, glaube ich. Genau, und die kam halt eben aus diesem Bereich und hat da dann auch diesen eigentlich perfekten Vergleich, der mir auch schon immer sehr gut eingeleuchtet hat, gebracht. In einem Flugzeug haben wir Zehntausende von Sensoren. Wir wissen genau, sobald sich irgendwas verändert, sobald sich irgendwie die Flügel ein bisschen verändern, sobald sich die Windrichtung dreht, wird sofort alles mitgemessen. Aber in unserem eigenen Körper haben wir eigentlich keinen Plan, was los ist. Wir machen ab und zu mal ein großes Blutbild, aber letztendlich kommt da irgendein Wert für Erythrozyten, für Hämoglobin oder was weiß ich was. Und ein normaler Mensch hat keine Ahnung, was das wirklich für einen bedeutet. Dementsprechend, warum machen wir das für Flugzeuge, aber nicht für uns selber? Und es gibt diese Möglichkeiten. Wir haben die Möglichkeiten für Blutanalysen, für verschiedenste Analysen. Aber warum macht das keiner? Du verlässt dich ja beim Flugzeug auch darauf, dass es funktioniert. Aber bei deinem eigenen Körper wäre es ja viel wichtiger, tatsächlich was zu machen.
Das ist sehr, sehr schön. Meine Frau ist total kochbegeistert. Und wir hatten eine Sendung gesehen mit Alfons Schubeck, der auch immer diesen Vergleich gezogen hat, dass der Durchschnittsmensch oder der Mensch im Allgemeinen zwar seinem Auto den besten Liter Öl gibt, aber selbst einfach wirklich Fastfood, Zucker, Kohlenhydrat, bla 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 bla, sehr, sehr wenig sich mit Gesundheit und Individualität einfach auseinandersetzt. Was brauche ich eigentlich, damit es mir gut geht? Ganz schöner Ansatz von euch auf alle Fälle.
Bei mir kam dann noch ein persönlicher Grund mit dazu, tatsächlich auch mit Blutfaktoren, was meiner Freundin zu dem Zeitpunkt schon mehrere Wochen lang nicht gut ging. Das hat sich tatsächlich über 2-3 Monate gezogen. Wir waren bei verschiedenen Ärzten. Keiner konnte wirklich feststellen, warum es ihr nicht gut ging. Sie hat nicht gut geschlafen, ihr war öfters mal übel, was weiß ich was. Dann habe ich irgendwann mal einen Artikel gelesen über, hey, Vitamin D-Mangel ist relativ weit verbreitet. Dann mussten wir erstmal einen Arzt überzeugen, dass man doch mal bitte auf Vitamin D analysiert, weil ja, Vitamin D-Mangel oder allgemein Vitaminmangel gibt es ja bei uns nicht. Das ist ja... Nee, dann haben wir tatsächlich das mal analysieren lassen, mussten uns auch selber zahlen, das ist eine Igel-Leistung nennt sich das, also eine individuelle Gesundheitsleistung. Ja, dann kam halt raus, die hatte einen extremsten Vitamin-D-Mangel, also ein normaler Wert sollte bei den meisten Menschen um die 30 liegen, Nanogramm pro Milliliter ist es, glaube ich. Bei ihr lag er bei 3, das heißt extremst gering, das hatte kein Arzt wirklich rausgefunden. Das war Zufall, dass ich sowas mal gelesen hatte sozusagen. Das ging halt für mich überhaupt nicht klar, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, was wirklich in uns passiert. Das muss doch analysierbar sein. Es war ein einfacher Test. Dann ist es sehr einfach. Du nimmst einfach Nahrungsergänzungsmittel und dann ist es innerhalb von ein paar Wochen wieder gut.
Kurz zum Verständnis, weil ich die Tage erst mit meiner Frau darüber gesprochen habe. Vitamin D nehmen wir über die Sonne auf, glaube ich, oder?
Genau.
Korrekt. Also, und ja. Kinder, glaube ich, können es gar nicht oder Kleinkinder können es gar nicht selbst produzieren. Also es ist ein unglaublich wichtiges Thema.
Es gibt auch einige Studien, die wirklich besagen, dass Vitamin D tatsächlich bei Fußballern am Äquator adäquat versorgt ist. Sonst bei fast allen, die in nördlichen Hemisphären leben, ein gewisser Vitamin D-Mangel fast immer auftreten wird. Vor allen Dingen in den Wintermonaten, wo wir noch weniger Sonne haben, wo wir aufgrund von Wetter nicht draußen sind. Und allgemein auch aufgrund von der Arbeitswelt heutzutage. Wir sind während den Arbeitszeiten immer drinnen normalerweise. Das heißt, wir kriegen zu den Sonnenzeiten oder Hauptsonnenzeiten, kriegen wir keine Sonne ab. Das heißt, Vitamin D-Mangel sind sehr weit verbreitet und haben auch einen riesen Einfluss auf viele Krankheiten. Also, es gibt Studien, die das mit Krebs, mit Alzheimer, mit was weiß ich was alles linken. Das heißt, eine gute Vitamin D-Versorgung ist nicht nur für das Immunsystem wichtig, sondern auch tatsächlich kann Prävention für viele Krankheiten eben bilden.
Legal, Compliance etc. waren das Themen, die sofort aufschlugen in der Unternehmensorganisation?
Natürlich. Also Bluttests und vor allen Dingen Bluttestdaten sind natürlich besonders schützenswerte Daten. Grundsätzlich, um Blut abzunehmen, bedarf es der Zustimmung eines Arztes zum Beispiel oder du musst es halt wirklich selber machen bei dir. Sondern wir sind dann sehr schnell dahin gekommen, okay, wie können wir es den Leuten tatsächlich zugänglich machen? Das heißt, wir haben Heimtestkits sozusagen entwickelt und somit haben wir dann im Legal Setup tatsächlich immer schon drin, in den AGBs natürlich, die Leute nehmen sich selber Blut ab, dementsprechend sind sie selber auch dafür haftbar, klar.
Du hast ja vorhin gesagt, ihr wart nur 6 Monate alleine zu dritt. Ab wann habt ihr denn angefangen, dann zusätzliche Leute oder ab wann habt ihr jemanden gebraucht?
Erst ab dem 8., 9. Monat tatsächlich. Also wir haben sehr viel in Eigenregie gemacht. Natürlich, unser Professor hat uns viel weitergeholfen, was das Wissenschaftliche anging. Meine Aufgabe war hauptsächlich die Programmierung, klar. Das konnte ich alleine abdecken, aber so im wirklichen Umsetzen von dem Ganzen haben wir sehr viel gebootstrapped, nennt man das. Das heißt, wir haben es natürlich selber gemacht, solange wir konnten, erst zum Kosten einzusparen und zweitens auch, weil wir damit die Qualität halt von Anfang an wirklich sicherstellen konnten. Dann haben wir irgendwann angefangen zu merken, okay, für kleinere Tasks macht es Sinn, die auszulagern, haben dann mit Praktikanten, Werkstudenten und sowas angefangen. Ich hatte dann ITler, die wir mit der Uni zusammen Projekte gemacht haben. Wir hatten Leute, die eben Bachelorarbeiten im Wirtschaftsbereich, im gesundheitswissenschaftlichen Bereich, im ernährungstechnischen Bereich hatten. Nach so diesem einen Jahr haben wir relativ schnell hochskaliert. Da waren wir dann wirklich dann mal kurzzeitig dann 20 Leute. Und wir dachten uns natürlich, toll, großes Team, immer gut. Das wollen Investoren hören, das ist im Startup-Bereich immer das, was du eigentlich hören magst. Mhm. Hat sich dann rausgestellt, wir haben von diesen Projekten maximal 10% verwenden können, haben aber selber so viel Zeit dafür verwendet, dass wir eigentlich den Fokus, den wir aufs Produkt hätten und auf die Vermarktung hätten legen müssen, nicht so extrem hatten. Dementsprechend, ja, war das für uns also ein Riesen-Learning, dass wir wirklich gesehen haben, okay, Juniors sind für uns jetzt erstmal nicht so das, was wir brauchen. Dachten wir, das ist eine Geschichte, die dann die ganze Zeit sich hoch und runter bewegt hat, dann sind wir nämlich eher auf Seniors gegangen. Dann kam die erste Finanzierungsrunde, die wir gefahren haben, haben 7-stellig eingesammelt und dann dachten wir uns, gut, jetzt heiern wir einfach nur Seniors, weil den gleichen Fehler haben wir nicht. Wir wollen Leute einstellen, von denen wir lernen können sogar noch. Haben wir dann gemacht. Das hat in manchen Fällen sehr gut funktioniert. In anderen Fällen überhaupt nicht.
War das fachbereichsbezogen oder war es einfach von der Person abhängig?
Personabhängig. Also das war tatsächlich ein Hiring-Problem bei uns. Okay. Wir haben den Hiring-Prozess schon immer so gestaltet, dass wir eigentlich nicht nur einen Gründer, der für den Bereich zuständig war, drüber haben schauen lassen und Interviews führen lassen, sondern der hat immer den generellen Jobfit fertig gemacht und dann musste mindestens ein zweiter Gründer, wenn nicht sogar noch ein dritter, auch nochmal ein individuelles Meeting mit der jeweiligen Person haben. Um zu schauen, ob alle auch wirklich d'accord sind, glauben, dass er ins Team gut reinpasst, glauben, dass die Werte passen, glauben, dass die Einstellung wirklich zum Startup passt sozusagen. Und erst wenn das der Fall ist, stellen wir die Person ein. Das hatten wir bei diesen Senior-Kräften an sich auch getan, aber wir waren uns bei zwei von ihnen von Anfang an nicht 100% sicher, aber sie waren von der Qualifikation her für die Stellen halt einfach optimal. Wir haben halt gesagt, gut, für diesen Job brauchen wir sie. Das hat sich dann eigentlich auch ganz gut ergeben. Also eine Person war dann recht schnell draußen, aber für die Qualifikation war es wichtig, sie zu integrieren, weil sie uns einfach vom Prozess her, von genereller Qualität der Arbeit her extrem vorangebracht hat. Mhm. Nur das Team hat es leider nicht gepackt. Also sie sind einfach vom Teamgedanken her etwas runtergefallen und dann auch die Arbeitsqualität hat dann nach einer Zeit dann natürlich dementsprechend auch abgenommen. Somit haben wir dann den Shift hingemacht, so okay, wir wollen eigentlich nicht mehr nur Seniors einstellen, sondern wir brauchen auch Leute, die wirklich eher mit diesem Startup-Gedanken nochmal wirklich mehr verbinden. Das heißt, wir haben angefangen, wirklich Leute zu suchen, die diesen Unternehmergeist haben, die selber noch Studenten sind, auch Abschlussarbeit machen wollen, aber die halt zusätzlich noch mehr lernen wollen, die halt wirklich selber diesen Drive mit reinbringen.
Wo habt ihr denn die Leute gefunden? Also sowohl die Seniors als auch die Absolventen?
Seniors tatsächlich über Jobportale. Also Seniors war tatsächlich einfach über Indeed oder genau. Wir haben dann tatsächlich eine Plattform gefunden, die heißt Join, die verbindet alle möglichen verschiedenen Sachen. Die war für uns tatsächlich am relevantesten. Die haben wir auch bis heute, verwenden wir die für Hiring.
Welche Position habt ihr denn darüber ausgeschrieben? Als Beispiel 1, 2.
Head of Science tatsächlich. Wir haben dann Head of Marketing ausgeschrieben, darüber besetzt. Wir haben Head of Sales darüber besetzt. Und dann haben wir auch noch Head of Graphics und Head of Design, haben wir es, glaube ich, genannt, haben wir auch darüber besetzt. Also wirklich die Senior-Rollen sozusagen waren gut besetzt. Also wir haben tatsächlich viele Bewerbungen dafür bekommen, weil tatsächlich der Startup-Fokus da halt so extrem im Kommen war. Also ich meine, Startups in Deutschland haben extrem hinterhergehinkt hinter jetzt USA. Vor 5, 6 Jahren gab es so diesen extremen Hype nochmal. Da war es natürlich dann für uns auch sehr gut, dass wir dann auch wirklich Leute sich beworben haben, die von der Universität kamen, die von größeren Konzernen kamen, die halt einfach mal wirklich ihre Arbeit in einem Startup probieren wollten. Mhm. Das war tatsächlich für uns, für die Senior-Leute, die beste Anlaufstelle. Mhm. Für jetzt jüngere, motiviertere war einiges übers persönliche Netzwerk tatsächlich. Werkstudenten, die wir hatten bei uns, von denen wir begeistert waren, deren Bekannte, die sie gut einschätzen konnten, haben wir dann auch abgefragt und so gesagt, hey, kennt ihr jemanden für diese Stelle? Haben dann wirklich extrem forciert das persönliche Netzwerk angesprochen. Hat dann auch gut funktioniert. Das war ein Teil. Der andere Teil war tatsächlich über Facebook-Gruppen. Wir haben tatsächlich in die Studenten-Facebook-Gruppen reingepostet. Wir haben dann versucht, sehr spezifisch diese Gruppen rauszusuchen und haben dann da wirklich versucht, auch so Angebote zu tailern, die wirklich dann auch so auf die Persona, die wir uns erwünscht haben, dann halt auch gepasst haben und haben die dann da reingepostet.
Das ist ja super. Das ist zum Beispiel jetzt eine Geschichte, die hören wir zum ersten Mal und ich finde es total spannend, weil ihr damit viel, ich finde innovativ ist ein bisschen übertrieben, weil es eigentlich mittlerweile ein ganz gebräuchlicher Weg ist. Wir haben schon von vielen anderen Firmen eben gehört, ja, und wir finden nicht die richtigen Leute, weil sie nicht dahin gehen, wo ihre Zielgruppe sitzt. Und wenn ihr sagt, ihr seid auf Facebook gegangen, habt da ganz zielgerichtet Leute angesprochen, finde ich genau den richtigen Weg, so soll man es eigentlich sein. Am besten noch mit irgendwelchen Annoncen die Zielgruppe noch am besten ansprechen. Kleines Video, irgendein persönliches Statement oder sonst irgendwas. Das ist total super. Du hast auch vorhin gesagt, und das fand ich auch sehr interessant, ihr habt dann die richtigen Leute gefunden, weil sie die richtige Qualifikation hatten, aber persönlich von den Werten her nicht ins Team gepasst haben. Kurze Anekdote dazu. Karl, glaube ich, kennt das schon. Wir haben einen Kunden. Die machen das immer so, das finde ich faszinierend. Da darf, nachdem die erste Gesprächsrunde mit irgendwelchen Anwärtern geführt worden ist, das gesamte Team mitentscheiden. Es darf auch jeder aus dem Team in das Gespräch schon mit reingehen. Und ich denke, die Grundprämisse oder der Minimalkonsens, der da sein muss, ist, jedes Teammitglied muss sich fest vorstellen können, mit dem neuen Bewerber einen Langstreckenflug ohne Probleme zu überstehen. Also 10 Stunden neben dem sitzen und mit dem sprechen. Alles muss gut sein. Es gibt sogar welche, die gehen noch weiter und sagen, es muss so weit passen, dass man sich bei einer Geschäftsreise über Nacht ein Hotel Zimmer teilen könnte. Das finde ich einen total spannenden Ansatz und wir betreuen diesen Kunden jetzt auch schon 2 Jahre und machen sehr viele Filme für die. Die sind alle aus einem Guss. Das ist eine fantastische Stimmung in dieser Firma. Unglaublich. Habt ihr denn da in eurem weiteren Einstellungsprozess, hat das besser gematcht dann im Laufe der Zeit?
Was mich noch interessieren würde, 2 der Seniors haben das Unternehmen wieder verlassen. Wenn der Personal Fit ebenfalls gegeben gewesen wäre, hättet ihr die dann länger beschäftigen können?
Auf jeden Fall. Grundsätzlich die Jobs mussten dann auch danach neu besetzt werden oder umverteilt werden. Wir haben dann die Aufgaben ein bisschen noch neu verteilt sozusagen, aber die Jobmöglichkeiten oder die Job-Openings waren dann wieder vorhanden.
Habt ihr dadurch Kosten verursacht?
Zumindest eine von diesen Personen ja, extrem. Die hat uns sehr viel Geld und auch Zeit natürlich gekostet, weil eine Person einzuarbeiten ist auch immer sehr kapazitätsaufwendig. Das heißt natürlich, war das für uns eine sehr negative Erfahrung, warum wir auch diesen Switch eher zu diesen Juniors eben hingesetzt haben.
Und habt ihr dann den Prozess angepasst, wie Flo gerade fragte?
Auf jeden Fall. Also wir haben davor sehr viel auf die Qualifikation auch geachtet und dann sind wir eher wirklich weg von dieser Qualifikation und her auf das Potenzial. Also wir haben tatsächlich für uns das Potential sozusagen als Faktor mit eingeführt. Wo trauen wir sozusagen dieser Person zu, dass sie sich hin entwickelt? Und wie können wir es dieser Person ermöglichen, sich dahin zu entwickeln? Und das ist halt genau der Faktor gewesen, wo wir dann auch das gesamte Einstellungsgespräch halt komplett umgestellt haben, wirklich dann eher Fragen eingeführt haben, hey, wann hast du dir das letzte Mal selber was beigebracht? Wann hast du das letzte Mal unternehmerisch gehandelt? Lauter sowas, wo wir dann auch wirklich mehr nochmal so diese Motivation der Individuen, sich selber weiterzuentwickeln, sich selber in irgendwas reinzudenken, zu fuchsen, auch nochmal mehr abgefragt haben. Also da war die Qualifikation an sich nicht mehr das Wichtige, sondern da war für uns wirklich so dieses, hey, haben Sie Bock, innerhalb eines Teams sich weiterzuentwickeln? Das war natürlich ein großer Anpassungsfaktor. Auch was so die Entscheidung für das Team anging. Also wir haben jetzt nicht das Team selbst mitentscheiden lassen, wie jetzt in deiner Anekdote, aber wir haben trotzdem viel mehr darauf geachtet, würde diese Person tatsächlich besser ins Team reinpassen. Wir haben sie dann auch immer eingeladen, mit uns Mittagessen zu gehen. Also das war tatsächlich was, wo sie das Team kennengelernt haben. Bevor wir sie eingestellt haben, haben wir immer noch so eben so ein gemeinsames Mittagessen mit dem gesamten Team und sowas organisiert. Haben dann auch das Team natürlich abgefragt. Bevor wir das zu diesem Zeitpunkt kamen, haben wir die Person gefühlt, dass sie schon eingestellt werden sollte. Das war der finale Test sozusagen. Auch für die Person selbst. Ich meine, die Person, für sie musste es immer passen. Allerdings hatten wir da eine, ich glaube, 100% Quote schon.
Wie schnell habt ihr eigentlich skaliert? Wie viele Mitarbeiter?
Ganz am Anfang sehr hoch. Nach einem Jahr etwa haben wir dann wirklich von den 3, 4, die wir hatten, oder 5, weil wir noch einen Werkstudenten dabei hatten, auf knapp 15, 20 mit Bacheloranden, Masteranden und so weiter halt mit dabei. Dann sind wir wieder runter auf wirklich nur 5, 6 Leute. Nach der Finanzierungsrunde dann sind wir da hoch auf 8, 9. Für so 6 Monate waren wir dann ein Team von 9 bis 10 Leuten etwa. Dann sind, wie gesagt, 2 von den Seniors raus, dann haben wir die Jobs umverteilt und dann sind wir eher so Richtung 12, 15 Leute hochgegangen. ob wir das Geld hatten, um die Leute zu übernehmen zum Beispiel. Das ist natürlich im Startup auch immer leider ein Faktor. Man kann eine super Masterarbeit mit denen machen und dann sind die ein Dreivierteljahr, Jahr dabei. Aber wenn man sie dann halt Vollzeit anstellen muss, ist es halt manchmal einfach nicht möglich, weil es einfach das Budget nicht hergibt. Und dann tut das richtig weh, weil die Person so super passen würde, aber sie gerade nicht 100% relevant für das Unternehmen ist. Und das ist immer so dieser Punkt, was ist gut fürs Unternehmen? Und das muss leider selbst, also bei uns muss es das HR trumpen, weil sonst das Unternehmen halt nicht funktioniert. Und das ist halt immer ein Riesenproblem.
Das heißt also, du suchst notgedrungen deine Mitarbeiter eher rational als irrational aus dem Bauch heraus aus, oder?
Wir haben da echt viele lange Meetings drüber gehabt und haben wirklich versucht, irgendwo noch eine Stelle frei zu kriegen oder eine halbe Stelle wenigstens oder sowas. Manchmal haben wir es hingekriegt, manchmal aber leider auch gar nicht.
Ich wollte da vorhin nicht reingrätschen, aber die Frage lag mir auf der Zunge. Der erste Personalabbau, was das mit euch gemacht hat, welche Erfahrung das war?
An sich war es tatsächlich, klingt vielleicht böse, aber war eine positive Erfahrung für uns. Also in dem Moment war es natürlich nicht super, aber es war trotzdem eine Erfahrung für uns, weil wir daraus sehr viel gelernt haben und wir eigentlich auch auf einer guten Ebene alles beenden konnten, weil das meiste waren eben irgendwelche Arbeiten, Praktika, Werkstudentenstellen. Bei einigen zum Beispiel haben wir dann neue Jobs vermitteln können, weil wir im Startup im Umfeld gut vernetzt waren und so weiter. Das haben wir auch bis heute durchgezogen. Wir versuchen, wenn möglich, Leute zu vermitteln, falls sie einen neuen Job kriegen. Verwenden auf jeden Fall unser Netzwerk, posten dann da Sachen rein. Das war zu dieser Situation eigentlich das Positive, dass wir uns sicher waren zum ersten Mal, dass wir ein kleineres Team haben wollen. Wir waren dann alle so erleichtert, dass wir nicht mehr so viele Leute betreuen mussten. Das war in dem Moment tatsächlich positiv. Wie gesagt, klingt böse, weil man eigentlich viele Leute nicht übernehmen konnte und dann mehr oder weniger rausschmeißen musste. Aber wir haben es so gut wie möglich gelöst und in dem Moment gibt es einen neuen Fokus. Und dieser Fokus ist in einem Startup Gold wert. Das ist halt wirklich das.
Das ist eine sehr interessante Erfahrung, weil wir arbeiten auch mit vielen Kleinunternehmern, die irgendwo zwischen 5-10 Leute mit dabei. Jetzt ist es bei uns im Unternehmen so, dass wir ein paar Vollzeitangestellte haben, aber auch einfach Teilzeitkräfte. Unter anderem deine Mutter, die uns ja auf einer minimalen Basis da unterstützt. Ich muss kurz ausholen. Das sind bei uns, wir haben auf die Seniors gesetzt. Das war eine Konzept- oder Strategieentscheidung. Ich kenne von vielen Unternehmern, die eben auch sagen, dieser Mix aus Fulltime und Parttime muss in Ordnung sein, weil der Parttime kostet dich natürlich genauso viel Betreuungszeit wie Fulltime, liefert aber nur eben den anteiligen Output. Das ist eine sehr diffizile Entscheidung, die man da immer treffen muss. Da wird jeder einmal mindestens ins Klo greifen, um zu wissen, wo ist diese Balance für sich individuell in jedem Unternehmen.
Auf jeden Fall. Also das war für uns auch im späteren Bereich tatsächlich immer weiter das Problem, sage ich jetzt mal. Wir wollten immer mehr Leute einstellen, weil wir sie fürs Team haben wollten. Aber konnten es halt nur bedingt rechtfertigen. Und wir haben uns dann immer wieder dabei erwischt. Wir haben es nie dazu kommen lassen, aber wir haben immer versucht, noch irgendwelche Projekte rauszukratzen oder ob das irgendwie Sinn machen würde. Und dann hat immer einer von uns zum Glück diesen Schritt zurückgemacht und gesagt, hey, wartet mal, das hatten wir schon mal. Das machen wir nicht nochmal.
Eine Frage, man hört es mir, glaube ich, gerade, liegt mir wirklich brennend auf der Zunge. Wie habt ihr euch die Verantwortlichkeiten aufgeteilt? Du warst Programmierer, ich habe gerade vorhin noch mitgenommen, einer kam mehr aus dem Maschinenbau. Diese HR-Rolle, habt ihr die wirklich in Kommunen betreut? Gab es einen Head-Off unter euch bezüglich HR?
Unterschiedlich. Also wir hatten tatsächlich einen, unseren CEO, der Adrian, der hat hauptsächlich sich um die Marketing- und Sales-Bewerber gekümmert am Anfang. Dann haben wir irgendwann einen Shift gehabt, weil wir gemerkt haben, okay, er hat ein bisschen zu viel noch mit den ganzen anderen Finanzierungsrunden, sonstigen Betreuung hat einfach zu viel. Dann hat zum Beispiel mein anderer Co-Founder, der Phil, das Sales-Thema mit übernommen. Und wir haben das eigentlich immer so gemacht, dass Adrian am Anfang übernommen hatte und auch das Vertragliche immer noch eigentlich über Adrian lief. Das heißt, das war immer seine Aufgabe sozusagen, sein Bereich. Der hat dann eigentlich fast immer die Legal-Sachen übernommen. Das heißt, er war so schon führend, was HR angeht. Aber so die Auswahl haben wir immer extrem kommunen betrieben. Das heißt, immer in dessen Sektor, wo es reingefallen ist, der hat die Erstauswahl getroffen und danach sozusagen kam dann noch die Kombination von mindestens einem zweiten, wenn nicht sogar den anderen beiden Gründern, mit der Person sich getroffen haben. Somit war tatsächlich die Aufgabe geteilt, wirklich auch kompetenzbasiert eben, aber auch kapazitätsbedingt. Zum Beispiel kam es manchmal vor, dass ich einfach zu viel zu tun hatte. Dann habe ich einfach kurz die grundsätzlichen Sachen für die Stelle aufgeschrieben und dann hat mein Mitgründer, der Phil, die Ausschreibung sozusagen gestellt, hat mich nur drüber schauen lassen und dann haben wir die gepostet, weil ich halt einfach zu dem Zeitpunkt keine Kapazitäten hatte. Das war ein sehr fluides System, einfach nur, weil wir halt immer schauen mussten, wer wer gerade am besten, best suited for the task, haben wir es immer genannt. Also wer ist am besten dafür geeignet, wer kann diese gerade am besten betreuen. Mhm. Du musst jemanden haben, der da den Hut auf hat in der jeweiligen Situation. Und wenn man das halt jetzt gerade nicht selber machen kann, dann muss man auch wirklich sich zurücknehmen und sagen können, okay, hey, ich vertraue dir, mach das mal.
Für uns ist natürlich da jetzt in dem Kontext auch interessant, wart ihr denn mit den Ergebnissen, die ihr von den verschiedenen Wegen, die ihr gegangen seid, zufrieden? Gab es irgendwelche Unterschiede? Habt ihr über den einen Weg bessere Kandidaten bekommen als über den anderen?
Über die Jobportale haben wir die meisten Leute gekriegt und dadurch halt auch aufgrund einfach der Menge natürlich auch viele gute Kandidaten. Dadurch natürlich ein sehr positiver Faktor. Allerdings die besten Kandidaten waren tatsächlich aus dem persönlichen Netzwerk und auch aus diesen Facebook-Gruppen-Posts. Das heißt, die Leute, die am längsten dabei geblieben sind, kamen, glaube ich, hauptsächlich, ich würde sagen, so 60% aus dem Netzwerk, 30-35% aus so Facebook-LinkedIn-Gruppen und dann 10%, 15% noch aus Indeed, Join, wie auch immer.
Zum Schluss gab es jetzt ein Exit-Szenario bei Ionic, hat es übernommen. Wie kamst du der Entscheidung? Stand es vorher fest? Wurde dir im Laufe der Zeit dann nach doch so intensiven Jahren, muss man ja auch sagen, kam eine gewisse Müdigkeit oder auch eine Erfülltheit? Wie kam es zu dem Szenario?
Es kam tatsächlich eher aufgrund von Ehrgeiz zu diesem Szenario, weil wir eigentlich eine sehr große Runde fahren wollten und uns dann klar geworden ist, in diesem VC-Hamsterrad wird es extrem schwierig sein, für ein Startup aus Europa die großen Märkte in den USA und sonstiges zu erreichen. Das heißt, wir hatten zwei Optionen. Das eine war die Finanzierungsrunde, das eine war eben die Fusion mit einem anderen Unternehmen, sei es ein strategischer Partner oder ein anderes Startup. Die Motivation war bei uns trotzdem da, wir wollten weltweit gehen. Das ist so dieser Hauptfaktor. Aber die Frage war, wie kommen wir da hin? Und das war für uns immer so dieses, wir wollten eigentlich unser Konzept weltweit bringen, wenn möglich natürlich selber führen, aber die Größe der Finanzierungsrunde ist in Europa sehr schwierig zu erreichen. Dementsprechend haben wir gesagt, gut, wir schauen nach strategischen Partnern, weil uns die weiterbringen können. Das sind große Pharmakonzerne oder eben auf der anderen Seite Startups, die halt auch schon gutes Funding haben, die schon in Europa zum Beispiel marktführend sind oder zumindest sehr weit oben im Markt sind. Und da haben wir dann tatsächlich die Entscheidung getroffen für uns. Wir wollen diesen Weg gehen. Wir wollen tatsächlich den Exit haben, damit wir unser Konzept, unsere Technologie, das Potenzial, das sie hat, auch wirklich verwirklichen können. Und dementsprechend haben wir uns für Bionic entschieden. Mhm. Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres dann eben haben sie uns aufgekauft und wir sind mit ihnen sozusagen fusioniert. Und dann hatten wir eben das Funding dahinter und auch die Größe, dass wir in Europa zum Beispiel Marktführer im Bereich der Personalized Nutrition, Personalized Supplementation waren. Mhm. Und somit ist jetzt zum Beispiel auch meine aktuelle Aufgabe die Übergabe dieser Technologie, dass sie halt weltweit einsetzbar ist. Und das hat unser Plan in der Hinsicht gut funktioniert, dass wir tatsächlich unsere Zeit effizienter einsetzen konnten. Wir haben tatsächlich unsere Arbeitszeit zurückgefahren, weil natürlich viele von den administrativen Aufgaben einer Unternehmensführung wegfallen, wenn du tatsächlich nicht mehr dafür zuständig bist in dem Moment. Aber du kannst dich halt dann viel mehr auf die konkreten Probleme konzentrieren und dann auch tatsächlich die Skalierung halt auch vorbereiten.
Sehr, sehr schöner Gedanke, einfach diese Idee in den Vordergrund zu stellen, dem wirklichen Charakter auch zu geben. Toller Ansatz. Wir haben diese Fragen ja schon öfter gestellt, welche individuellen Learnings jeder für sich mitgenommen hat, welche wir gerne teilen. Was sind deine großen Learnings, die du mitnimmst oder sagst, das würde ich jungen Gründerinnen und Gründern gerne mit auf den Weg geben? Was würde ich auch dem Mittelstand auf den Weg geben in Sachen Organisationsentwicklung, Personalgewinnung und vielleicht auch, das würde mich dann an letzter Stelle noch interessieren, was sind deine persönlichen Erkenntnisse? Über dich auch.
Also grundsätzlich fangen wir mal mit dem für mich leichtesten an, ist natürlich die für junge Unternehmer und junge Startups, weil ich diese Situation natürlich selber am ehesten durchlebt habe. Sehr wichtig, dass man die persönlichen Grenzen einschätzen lernt und tatsächlich nicht in eine Mentalität verfällt, in der Arbeit alles ist. Also das ist tatsächlich so diese Work-Life-Balance, klar, klingt klischeehaft, ist wirklich wichtig, weil man einfach effektiver arbeiten kann, wenn man sie tatsächlich hinkriegt. Das heißt, die 80-90-Stunden-Wochen müssen manchmal sein, wenn man eine Deadline hat, wenn man unbedingt ein MVP fertigbringen muss. Klar, aber nicht konstant, weil konstant wird die Leistungsfähigkeit damit extrem runterfallen. Wir waren Ende jedes Jahres am Burnout dran. Die Weihnachtszeit waren zwei Wochen, wo wir immer eine Pause gemacht haben. Ende des Jahres waren wir immer so fertig. Ja, Leistungsfähigkeit ist extrem eingebrochen.
Kenne ich und unterschreibe ich.
Lieber die Regeneration hochstellen, weil du damit einfach viel effektiver arbeiten kannst. Du wirst weniger abdriften, du wirst von der Konzentration her E-Mails viel schneller schreiben können, du wirst besser coden können, du wirst einfach besser arbeiten können. Das ist ein Key-Takeaway. Zweites tatsächlich Kommunikation. Jeder sagt am Anfang, ja, wir sind ein tolles Team, wir kommen immer super klar, ist allerdings bei den meisten utopisch. Ich vertraue meinen Mitgründern 100%. ich würde denen mein Leben anvertrauen. Aber es gab immer wieder Kommunikationsprobleme. Von Anfang an. Vor der Gründung hatten wir schon ziemlich krasse Probleme, bis wir uns dann halt wieder zusammengerauft haben. Das heißt, da wirklich konstant überdenken, wie kommunizieren wir miteinander, weil das einfach sehr viele Probleme von vornherein schon ausschließen kann und auch Missverständnisse ausschließen kann. Mhm. Dritter Punkt, was jetzt Hiring und sowas angeht für Early-Stage-Startups, Qualität über Quantität, wichtigster Punkt. Du musst wirklich Leute finden, die für die Position passen. Ob das jetzt Senior ist oder ob das jetzt Junior ist, sehr wichtig rauszufinden für dich, aber du musst ganz genau definieren können, was brauchst du? Was brauchst du für dein Team? Was brauchst du für die Stelle an sich für Qualifikationen?
Du sagtest gerade Qualität über Quantität und würdest du sagen Skill über Persönlichkeit?
Nein, definitiv nicht. Das ist tatsächlich auch eins der Learnings, die ich für mich persönlich rausgezogen habe, um zu dem Teil zu kommen. Persönlichkeit geht über vieles, über eigentlich alles im Startup, weil Team ist der größte Faktor, den du hast, ist für Investoren wahnsinnig wichtig, ist für einen Exit wahnsinnig wichtig, ist eigentlich alles, wenn man ehrlich ist. Du musst Qualifikationen haben, um den Job richtig zu machen, aber das bedeutet nicht, dass du sie vorher haben musst. Diese Qualifikationen, wenn du das richtige Mindset mit ins Startup bringst, das ist eben der Punkt, warum ich gerne auf junge, motivierte Unternehmer setze inzwischen, die aber halt wirklich diesen Willen mitbringen, sich weiterzubilden, die in eine Aufgabe reinwachsen wollen. Die sind so viel effektiver oftmals als jemand, der den Job schon seit 20 Jahren macht und einfach nicht ins Startup reinpasst. Es gibt einfach Menschen, die sind nicht für ein Startup gemacht. Das ist nichts Schlimmes, das ist voll okay, aber halt einfach ein anderes Mindset. Es gibt viele, die reinpassen würden, klar, aber oftmals für junge Unternehmen ist es auch finanziell einfach besser, sich auf die Leute zu verlassen, die reinwachsen können in eine Position, die Leute selber zu entwickeln, auch wenn es aufwendig ist, weil die das Unternehmen vorantragen und weiter vorantreiben können, weil Senior-Leute kannst du dir oftmals einfach nicht leisten.
Und was würdest du dem Mittelstand empfehlen?
Mittelstand tatsächlich mehr auf Teambuilding zu gehen. Also es ist oftmals erzwungenes Teambuilding, was ich so mitbekomme bei Mittelständlern, weil man das mal irgendwo auf einer Tagung oder was weiß ich was gehört hat, dass die anderen so Teambuilding, Escape Room und was weiß ich was gemacht haben. Du musst es natürlicher machen. Also bei uns, klar ist ein Klischee, aber Kicker war bei uns ein Riesenfaktor. Wir hatten bei uns im Bürokomplex unten einfach immer einen Kicker drin stehen. Jede Mittagspause haben wir uns zu 8 dahingestellt, haben halt immer 2 gegen 2 gespielt, haben immer konstant durchgetauscht, waren Riesenfaktor. War einfach, wir haben den nicht dahingestellt, wir haben nicht darin investiert und es war auch nicht aufgesetzt, wir haben uns einen Kicker ins Office gestellt, sondern es war einfach, hey, lass uns doch mal Kicker spielen gehen, die anderen stehen rum, labern damit, wir feuern uns gegenseitig an, also ist einfach genial, wir waren zusammen bouldern, wir machen zusammen alles mögliche, also es war jetzt nicht, weil wir gesagt haben vom Unternehmen, komm, wir machen jetzt zusammen bouldern, sondern einer hat gesagt, hey, ich gehe heute Abend bouldern, magst nicht mitkommen und etwa, also es war eine organische Entwicklung bei dem Ganzen und das ist für Mittelständler, glaube ich, wichtig, das ein bisschen zu forcieren, so die Interessen der eigenen Mitarbeiter abzufragen und dann daraufhin versuchen, natürliche Strukturen zu entwickeln, wie man das mit in den normalen Arbeitsalltag integrieren könnte.
Ich glaube, das ist allgemein der Trend, diese Menschlichkeit oder den Menschen im Arbeitsumfeld wieder ins Zentrum zu stellen, weil das ist für mich auch der größte Potenzialhebel. Dann bringst du gerne Leistung, du gehst gerne in die Überperformance und dann ist es wichtig, auch wieder diesen Raum zu schaffen zur Regeneration, Zeit auch für die Familie etc. pp.
Was für ein wunderschönes Schlusswort. In diesem Sinne würde ich sagen, erstmal sehr vielen Dank an dich, Kevin, und viel Glück für die Zukunft. Das hört sich alles wahnsinnig spannend an.
Wir bleiben einfach in Kontakt, bin gespannt, was du noch alles anstellst und für Ideen hast. Gerne auf ein nächstes Gespräch, da bleiben noch viele Themen offen, über die wir sprechen können.
Vielen Dank, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr macht den Podcast auch noch lange weiter, weil es hat mich auch sehr interessiert und ich fand es sehr schön, mit euch zu reden.
Das gilt auch für alle Zuhörer an der Stelle. Gebt uns gerne Feedback, Kritik und die Einladung. Wenn ihr noch irgendetwas wissen wollt, schreibt uns gerne auch Nachrichten direkt an Kelvin. Wir haben natürlich vieles in die Shownotes oder Kontakt einfach über uns. Geht gerne in den Austausch mit uns. Und ansonsten sage ich vielen lieben Dank.
Servus
und auf Wiedersehen.
Bis dann.
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bist du auf der Suche nach effizienteren Lösungen für deine Arbeitgebermarke und moderne Personalsuche? Möchtest du wissen, wie du dein Unternehmen gegenüber der Konkurrenz abhebst und attraktiv präsentierst, dein Recruiting auf ein neues Level hebst und die richtigen Mitarbeiter für dein Unternehmen findest und die Mitarbeiterbindung deutlich erhöhst? Dann melde dich gerne bei uns für einen unverbindlichen Austausch oder Rückfragen, Feedback und Support unter hello@stepup-pod-cast.de. Mehr Infos findest du auch auf unserer Homepage www.stepup-pod-cast.de.